Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe unseres Podcasts Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Und bevor wir Ihnen und euch jetzt unsere ultimativen Lesetipps für das beginnende Frühjahr vorstellen, kommt erstmal, ihr kennt das, Sie kennen das, meine liebe Kollegin Sarah. Oh, und ich habe vergessen, uns vorzustellen. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht nötig. Es ist, Frank Menten ist auch da.
Hallo.
Und Sarah fängt jetzt mit dem Gedicht des Monats an.
Ja, hallo. Es kommt von Theodor Storm und heißt April. Das ist die Drossel, die da schlägt. Der Frühling, der mein Herz bewegt. Ich fühle, die sich hold bezeigen, die Geister aus der Erde steigen. Das Leben fließet wie ein Traum. Mir ist wie Blume, Blatt und Baum.
Das ist sehr schön, finde ich.
Immer wieder und schön, wie Blume, Blatt und Baum.
Ja, und wie immer zu finden in diesen wunderschönen Gedichtausgaben bei Reklam. Lohnt sich.
Und seit langer Zeit mal wieder ein Gedicht, das ich kannte. Die letzten waren immer so unbekannt. Aber sehr schön, dass sie so unbekannt waren. Aber das ist jetzt das Erste, was ich kannte. So, ich beginne nicht mit einem Krimi, obwohl dieses Buch auch durchaus einen kriminalistischen Hintergrund hat. Es ist der neue Roman von Delphine de Vigan. Die Kinder sind Könige, heißt er. Wenn Sie sich noch erinnern können, in den 1980ern, da gab es, ach gar nicht wahr, was erzähle ich denn, so weit zurück geht's gar nicht. In den ausgehenden 90ern und den angehenden 2000ern hat sich die Medienlandschaft ja rapide verändert. Und eine Sache, die dazu beigetragen hat, war die Fernsehsendung Big Brother. Sie erinnern sich, mehrere Menschen wurden in einen Container gesperrt oder vielmehr in eine Container, in eine Wohnung, die in einem Container lag. Und daraus gab es die ersten Reality-Stars. Und die junge Melanie, die ist in der Pubertät, sitzt vor dem Fernseher und die findet das wahnsinnig spannend und findet das großartig. Also diese gewöhnlichen Leute, so Leute wie sie, die können plötzlich berühmt werden. Und ihre Mutter findet das natürlich ganz furchtbar und sagt, Mensch, orientier dich doch nicht an sowas. Aber in Melanie ist eine Saat gesetzt und tatsächlich, sie wird erwachsen und nimmt selber an einer Reality-Sendung teil, sehr erfolglos leider, und sie beschließt, das irgendwann anders zu machen. Sie heiratet, bekommt Kinder und entdeckt Instagram und YouTube und dokumentiert den Alltag ihrer Kinder. Die Kinder werden beim Essen gefilmt, es gibt wunderbare Challenges, wie die Mama sagt den ganzen Tag nicht nein. Dann gibt es solche Sachen wie, heute essen wir alles, was blau ist und solche Sachen. Und dieser YouTube-Kanal wird immer und immer erfolgreicher. Sie hat mehrere Millionen Abonnenten, Instagram kommt dazu, sie filmt alles und fragt dann auch immer, wenn sie zum Beispiel mit den Kindern Schuhe kaufen geht, sagt, Mensch, Kimi, meine kleine Tochter, die braucht neue Turnschuhe. Und was meint ihr, sollen wir die Nike nehmen, die Adidas oder vielleicht doch lieber Puma? Und dann dürfen die Follower alle auswählen und dann nimmt sie natürlich genau die, die die meisten genommen hat. Melanie ist ziemlich geschäftstüchtig, es läuft alles über Werbung, wird alles finanziert und sie sind reich und berühmt. Eine Tatsache, die erst dann auffällt, als plötzlich die kleine Kimi nicht mehr vom Spielen zurückkommt. Und die Polizei sich erst einmal einarbeiten muss in diese merkwürdige Parallelwelt der YouTuber, Influencer und Instagrammer und dort einiges zutage fördert. Delphine de Vigan macht das sehr, sehr raffiniert. Sie stellt Melanie, eine Polizistin, gegenüber Clara, die das genaue Gegenteil ist von Melanie, die ohne ihre Follower überhaupt nicht existieren kann. Clara ist äußerst privat, nichts aus ihrem Privatleben dringt nach draußen und diese beiden Frauen prallen quasi aufeinander und es ist sehr interessant zu sehen, wie diese beiden Welten versuchen, jeweils die andere zu verstehen. Delphine de Vigan macht das ein bisschen plakativ, finde ich zwar, aber äußerst effektiv. Und für alle, die jetzt denken, oh Gott, mit das Verschwinden des Kindes ist eine notwendige Sache, die aber, nicht lachen, nee, also eine notwendige Sache für das Kind selbst. Und mehr möchte ich nicht verraten. Ich kann nur sagen, es kommt kein Kind körperlich zu Schaden. Toll ist übrigens auch, dass das letzte Drittel nochmal 20 Jahre in der Zukunft spielt und das, finde ich, gibt dem Roman wirklich den letzten Schliff. Und mehr möchte ich nicht verraten, außer dass es dringend lesenswert ist und dass man doch sich nochmal dreimal überlegen sollte, was man im Netz alles postet.
Klingt irgendwie super gruselig, aber auch wahnsinnig reell und wahrscheinlich
total reell.
Deswegen so gruselig.
Deswegen ganz schrecklich, ja.
Weil sich einfach viele auch darin natürlich wiedererkennen werden. Ne?
Aber vielleicht nicht wiedererkennen wollen.
Oh, da sagst du was.
Ich habe jetzt heute ein Buch dabei, das neue Buch von Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt. Wir haben ja ein Mareike Fallwickel-Fenster, falls Sie und ihr das schon gesehen habt. Sieht, finde ich, ganz, ganz toll aus. Und ich muss sagen, ich habe das Buch hier gestern Nachmittag angefangen zu lesen und bin vorhin, als ich hier angekommen bin, mit der S-Bahn extra nochmal 2 Stationen weitergefahren, weil ich noch 2 Seiten hatte und es zu Ende lesen musste. Ich bin hin und weg. Und deswegen habe ich meine Vorstellpläne für heute geändert und muss mit euch über Mareike Fallwickel sprechen.
Gerne.
Mareike Fallwickel ist eine österreichische Autorin. Wir haben hier schon ihren Debütroman vorgestellt, Dunkelgrün, fast schwarz, den ich ganz toll fand. Das Buch, was darauf folgte, fand Frank gut. Ich fand es nicht so gut. Und jetzt bin ich wirklich komplett hin und weg. Worum geht es denn eigentlich? Es beginnt mit einer Szene am Abend. Brottisch. Helene und ihre 3 Kinder und ihr Ehemann sitzen beim Abendessen und Johannes, der Ehemann, sagt zu Helene, haben wir kein Salz mehr? Und das, was Helene hört, ist, du hast doch gekocht, du hast vergessen, das Salz zu kaufen und du wirst doch jetzt auch aufstehen, um das Salz zu holen. Und irgendwie diese simple Tatsache eskaliert in ihrem Inneren so, dass sie was Unglaubliches tut, was unglaublich Grausames, Radikales und Lebensveränderndes. Sie steht ohne ein Wort vom Tisch auf, sie öffnet die Balkontür und sie stürzt sich vom Balkon. Das passiert auf der ersten Seite und danach muss man erstmal tief schlucken. Und dann wird die Geschichte weitererzählt aus Sicht ihrer 15-jährigen Tochter Lola und aus Sicht ihrer besten Freundin Sarah, die sie seit Kindergartentagen gekannt hat. Und beide sind natürlich völlig fassungslos und haben ganz unterschiedliche Arten, mit ihrem Schmerz umzugehen. Und Lola ist wie versteinert und fühlt sich alleine gelassen und kann mit dem Zorn, der in ihr wächst, überhaupt nicht umgehen. Sarah ist hat ein monsterschlechtes Gewissen, weil sie für ihre Freundin nicht da war. Sie ist liiert, eine erfolgreiche Schriftstellerin und versucht eben ihr schlechtes Gewissen zu kompensieren, indem sie sich den Lola und ihren beiden Brüdern widmet. Und wir begleiten diese Konstellation ein Jahr lang. Und was passiert in diesen beiden Frauen ist, ich möchte es jetzt gar nicht, will jetzt nicht spoilern, ist einfach so rabiat und so radikal, dass es hat mir echt den Atem verschlagen. Ja. Und es ist ein Buch über weibliche Selbstermächtigung. Es ist ein Buch über bestehende Dominanzverhältnisse und über nur scheinbare Unmöglichkeit, an diesen Dominanzverhältnissen etwas zu ändern. Es ist ein Buch darüber, wie mit Frauen in Medien, Gesellschaft und in patriarchalen Verhältnissen und Strukturen umgegangen wird. Und es ist ein Buch darüber, was passiert, wenn man dazu nicht mehr bereit ist, das einfach zu ertragen. Ich fand das wirklich der Hammer und ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und auch viele Leser, explizit auch viele Leser, weil ich ganz sicher bin, dass man danach, nach der Lektüre zumindest für ein paar Stunden oder auch ein paar Tage die Welt, die uns umgibt, die Art, wie wir sprechen und die Art, wie wir Gewalt gegen Frauen und Dominanz wahrnehmen, weil sich das verändern wird durch dieses Buch. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass es auch ganz viele Leser dieses Buches gibt.
Das glaube ich auch. Ja.
Was hörst du aus deiner Fangemeinde? Frank?
Ich muss die Maske abnehmen, sonst spreche ich ganz dumpf. Nur Gutes tatsächlich. Mhm. Also bislang allerdings auch nur von Frauen, bislang gab es nur weibliche Stimmen dazu und alle sind extrem begeistert und sagen auch, man sollte es eigentlich nicht in der Öffentlichkeit lesen, weil einem auf die Tränen kommen, weil man sich so erkannt fühlt. Also gerade die Mütter sagen das, gerade auch die Mütter, die in Pandemiezeiten mit ihren Kindern zu Hause im Homeoffice waren und eine kleine Wohnung hatten und die wirklich...
Ach gut, das habe ich jetzt völlig vergessen. Ja, danke, dass du das nochmal dazu fügst. Ich glaube, das ist dieses Thema Überforderung von Müttern in Pandemiezeiten ist was da eine ganz große Rolle spielt in diesem Buch. Das habe ich jetzt völlig verdrängt. Gut, dass du das nochmal sagst.
Ja, Mareike wollte auch tatsächlich ein anderes Buch schreiben und während der Pandemie ist ihr das einfach, hat sich hingesetzt und schrieb einfach so ein paar Seiten runter und hat dann gemerkt, das ist eigentlich mein neuer Roman, nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Und das zeigt auch, dass sie das wirklich aus so einer Stimmung herausgemacht hat und so einer Unmittelbarkeit. Und ich glaube, das merkt man im Buch auch total.
Ja, das merkt man. Das musste irgendwie geschrieben werden. Habe ich so das Gefühl, das musste einfach, musste raus.
Wow. Also ich habe noch kein Buch von der Autorin gelesen. Vielleicht wird das dann jetzt mein erstes.
Mhm. Maybe.
Wenn du das so erzählst, hört sich das wirklich richtig gut und vor allen Dingen richtig wichtig an. Mhm. Ich mache gleich weiter mit so einem Buch. Ich finde es richtig gut und richtig wichtig und ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich wollte es schon letztes Jahr lesen. Es ist im Herbst erschienen und ich habe es aber erst dieses Jahr geschafft und wie gesagt, bin ganz froh, dass ich es gemacht habe. Das ist das neue Buch von der Ivy Pocoda und es heißt Diese Frauen. Es ist mittlerweile ihr viertes Buch. Frank, du hast, glaube ich, eins gelesen. Da war es Wonder Valley oder?
Wonder Valley, genau. Ja, danke, dass du sagst, weil ich wollte gerade mein Handy rausholen und schauen, welches Buch es war. Aber Wonder Valley war es, ja. Toll. Tolle Schriftstellerin, wirklich. Mhm. Ja.
Und die sind dann eben als Krimis deklariert. Das ist wieder, finde ich, so ein bisschen so ein. Da ist ja die Grenze oft fließend. Es ist auf jeden Fall ein sehr psychologisches Buch. Es gibt einen Killer, es gibt einen Serienkiller, aber es ist nicht dieses typische Serienkiller-Genre, was man schon öfter mal in Thrillern gelesen hat. Es geht natürlich um Frauen und das ist das Tolle an dem Buch, dass es eben in erster Linie um sie geht und nicht um den Mörder, um den frauenmordenden Mann. Und das macht Ivy Pocoda ganz toll. Sie erzählt in vier Teilen, das Buch ist gegliedert in vier Teile und es kommen fünf Frauen zu Wort. Und die erste ist Philia, 1999, als sie, eine Straßenprostituierte, in ein dunkles Auto steigt. Der Fahrer lädt sie ein auf einen Drink in sein Auto, er hat eine Sonnenbrille auf, spricht mit leichtem Akzent, mehr kann sie eigentlich gar nicht so richtig von ihm wahrnehmen und sie steigt ein. Und als sie wieder zu sich kommt, liegt sie auf einer Müllhalde, hat eine Plastiktüte über dem Kopf und merkt, dass sie blutet und hat unglaubliche Schmerzen. Und das ist eine der wenigen Frauen, die ihn überlebt haben, diesen Killer, der in L.A. sein Unwesen treibt, im Westen L.A.s. Dann gibt es einen Zeitsprung in das Jahr 2014, wo wir Dorian treffen. Dorian ist eine Frau in den 40ern, die vor circa 15 Jahren ihre Tochter verloren hat an einen Killer in L.A. Aber ihre Tochter war keine Prostituierte. Sie sah einfach aus, wie viele junge Frauen aussahen, hatte einen kurzen Rock an, ein Trägeroberteil, hohe Schuhe, war aber definitiv keine Prostituierte. Und Dorian betreibt so ein kleines Restaurant, wo sie Fisch verkauft und sie lädt die Prostituierten, die quasi um dieses kleine Restaurant herum an der Straße stehen, immer zum kostenlosen Essen ein. Und die können sich dann satt essen und mit ihr sprechen. Und Dorian ist seit fast 15 Jahren auf der Suche nach dem Mörder ihrer Tochter. Dann gibt es Juliana. Juliana ist eine junge Frau, die als Striptänzerin arbeitet in einem shady Kneipe. Wo es diese kleinen Booths gibt, wo dann eben noch ein bisschen mehr passiert als ein bloßer Tanz. Und Juliana ist eine ganz, ganz kreative Person, die eigentlich unglaublich gern Fotografin werden möchte. Und sie fotografiert die ganze Zeit ihre Mitbewohnerinnen in einer WG, wie sie sich immer alle fertig machen, um in dem Club dann tanzen zu gehen, wie sie sich schminken, wie sie noch eine Line ziehen, wie sie miteinander rumalbern, wie sie nach den Schichten völlig fertig auf dem Bett liegen und sich einfach nur verkriechen möchten von der Welt. Und dann macht sie immer Schnappschüsse und hat die alle auf ihrem Handy und schwört sich, dass sie bald mit diesem Job, mit diesem Tanzen aufhört. Dann gibt es noch Essie, die eigentlich Esmeralda heißt und Polizistin ist. Und die eine der ganz, ganz wenigen Polizistinnen im LAPD ist, die endlich Frauen ernst nehmen und hinhören, wenn die Frauen vor ihr sitzt. Und eines Tages sitzt eben Dorian, die Mutter der ermordeten Tochter, vor ihr und sagt, ich war vor 15 Jahren hier und ich komme eigentlich fast jedes Jahr wieder her, bis mir einer von euch endlich Gehör schenkt. Und Esmeralda ist jetzt eine der ersten Polizistinnen, die das tatsächlich tun. Und dann gibt es noch Marella, eine Kunststudentin, die an das Handy von Juliana kommt, die immer diese Schnappschüsse von den Frauen macht und diese Schnappschüsse als ihre Kunst ausgibt. Und all diese Geschichten gehören natürlich zusammen. Es gibt einen Killer, der noch nicht gefasst ist und der absolut nicht im Vordergrund steht. Im Vordergrund stehen wirklich die Frauen. Es geht darum, dass diese Frauen eben als das immer bezeichnet werden. Ach, diese Frauen, die an den Straßen rumstehen, diese Frauen, die in den Kneipen tanzen, diese Frauen, ach, die Prostituierten, die sehen doch alle gleich aus. Die kann man doch alle über einen Kamm scheren. Es sind genau diese Frauen, die alle eine Geschichte haben, ein Leben haben, Umstände, warum sie auch da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Es ist ganz, ganz sprachmächtig, hat eine ganz, ganz tolle psychologische Tiefe, ist wahnsinnig spannend und ja, sehr erhellend, finde ich. Ein wirklich wichtiges Buch.
Also es klingt ja so, bei Wonder Valley war ja auch so sehr multiperspektivisch, ja. Und dass sich das so ganz langsam die eigentliche Geschichte rausschält.
Genau.
Klingt auch wieder so,
so,
ne?
Ist es ja. Auch, ganz genau. Ja. Und ne, es ist kein klassisch gestrickter Krimi oder Thriller. Mhm. Es ist wahnsinnig interessant und spannend. Wie gesagt, ganz, ganz toll geschrieben.
Mhm. Super. Jetzt sehe ich bei Frank. Frank, du hast, glaube ich, heute den einzigen Autoren.
Stimmt.
Ah nein, ich habe ja dann am Ende.
Stimmt, du hast am Ende noch was. Ja, genau.
Aber ich habe noch einen Krimi. Aber Männer sind heute echt in unserer Auswahl kaum vertreten.
Ich bin ja auch in der Minderheit, von daher.
Ach so, du meinst es nur gerecht.
Habe ich gesagt, das ist nur richtig so. Nee, ich habe jetzt ein Buch, was ich wirklich, seit ich hier bin, unbedingt vorstellen wollte. Und das ist von Alfred Anders, Die Rote, eine der erfolgreichsten Romane von 1960. Es geht um Franziska. Franziska ist 30, wir sind auch im Jahre 1958 und Franziska ist verheiratet mit Herbert und hat gleichzeitig aber eine Affäre mit Herbert und ihrem Chef Joachim. Und sie weiß irgendwie immer nicht, sie ist so zwischen diesen beiden Männern hin und her gerissen, wobei eigentlich eher die Männer an ihr reißen, als dass sie sich nicht so richtig entscheiden könnte. Im Grunde gehen ihr beide so ein bisschen auf die Nerven und sie ist mit Herbert auf einer Dienstreise in Mailand und es kommt in einem Café zu einem Streitgespräch und kurz entschlossen steht sie einfach auf, geht zum Bahnhof, steigt in den erstbesten Zug, der einfährt und landet in Venedig. Sie landet in Venedig ohne viel Geld und ohne Gepäck und weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es weitergehen soll, außer dass sie auf keinen Fall zurück will. Tja, und dann ist sie eventuell auch noch schwanger. Das ist aber noch nicht so ganz sicher, aber sie hat das Gefühl, sie könnte schwanger sein. Alle Versuche in Venedig an einen Job zu kommen scheitern erstmal, aber dann begegnet sie zwei Männern und wird in eine ziemlich irre Geschichte verstrickt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, der Roman kam 1960 raus, war ein Riesenerfolg und wurde von den Kritiken sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen. Manche haben es hoch gelobt, andere wiederum fanden das furchtbar kolportagemäßig und kitschig. Und 1972 hat Anders dann sein Werk noch einmal überarbeitet. Diese Fassung liegt auch mittlerweile nur noch vor als Diogenes-Taschenbuch. Und für diese Fassung gab es dann von der Kritik einhelliges Lob. Er hat ein offenes Ende jetzt gewählt, das kann ich schon verraten, weil ich ja nicht sage, was in welcher Hinsicht dieses Ende offen ist. Und er hat einiges rausgenommen, wohl was am Anfang wirklich etwas kitschig war. Mich hat das Buch sehr beeindruckt. Das ist ein ganz, ganz früher Emanzipationsroman, als es eigentlich dieses Subgenre noch gar nicht gab. Und Anders, der eigentlich fast nur noch für sein Buch Sansibar oder Der letzte Grund bekannt ist, sollte eigentlich doch wieder viel mehr gelesen werden. Und ich finde, das ist schon bei aller zeitgenössischen oder bei allem Zeitgeist, der in diesem Buch mitspringt, trotzdem auch sehr gegenwärtig in dieser Figur der Franziska, die aufbegehrt und einfach sich selbst ein selbstbestimmtes Leben leben möchte. Und ich fand es toll, weil es auch da gibt es eine Kriminalhandlung drin, die fast irrwitzig erscheint, aber dann doch sehr zwingend ist. Und was ich auch sehr gut fand, dass Anders in diesem Buch den inneren Monolog wiederbelebt hat. Und zwar, dass er immer in kursivem Druck sieht man dann, was die Personen denken. Und das ist natürlich oft im Widerspruch zu ihrem Handeln, was dann wieder sehr interessant ist. Also auf jeden Fall ein Klassiker, den man unbedingt wieder lesen sollte. Das ist Alfred Anders und die Rote.
Finde ich sehr schön, dass du das jetzt noch mal vorstellst. Ich kann mich auch ganz wenig erinnern, aber ich weiß, dass es mich unglaublich begeistert hat, als ich es gelesen habe vor vielen, vielen, vielen Jahren.
Und ich werde es noch lesen.
Ja, du musst es unbedingt lesen. Jetzt geht es bei mir wieder weiter mit einer weiblichen Autorin, Yael Inokai, ein simpler Eingriff. Ein ganz schmales Buch, für mich ein echtes Kleinod. Es geht um Meret. Meret ist Krankenschwester und arbeitet in einer Klinik, die in der neurologischen Abteilung Operationen durchführt, die den Wesenskern von Menschen verändern. Die meisten der Patientinnen sind weiblich und durch einen simplen Eingriff wird ihnen Wut, Jähzorn, Aggression, vermeintliche kriminelle Eigenschaften einfach genommen. Und Meretz Aufgabe ist, weil sie so eine zugewandte Art hat und so eine geduldige, ruhige Ausstrahlung, dass sie mit den PatientInnen während der Operation, die bei vollem Bewusstsein durchgeführt wird, damit man merkt, ob man irgendwas verkehrt macht, mit denen zu sprechen, sie leichte Aufgaben lösen zu lassen, Rätsel zu machen, damit eben der Operateur weiß, ob er irgendwas verletzt hat im Sprachzentrum. Und Meret zweifelt überhaupt nicht an dem, was sie tut, bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich eigentlich das erste Mal in ihrem Leben verliebt in eine Kollegin. Und mit dieser aufkeimenden Liebe verändert sich alles, weil damit kommen die Zweifel, weil Sarah, ihre Freundin, ihre Geliebte, das, was in dieser Klinik passiert, hinterfragt, weil sie sich nicht damit abfinden will mit der allgemeinen Lesart, weil sie Meret zwingt, mal nachzufragen, was eigentlich mit den Frauen, die da operiert worden sind, hinterher passiert, was sie für ein Leben leben. Und mich hat an diesem Buch unglaublich fasziniert, also zweierlei hat mich fasziniert. Zum einen die Sprache, die wirklich ganz klar ist, unglaublich präzise, wahnsinnig poetisch. Dann hat mich fasziniert, dass es ein Thema ist, was überhaupt nicht zeitlich verortet ist. Natürlich denken wir alle sofort an die Zeit des Nationalsozialismus, aber es wird sehr rasch klar, dass es da nicht stattfindet und nicht verortet ist. Aber wir wissen weder, in welchem Land und in welcher Zeit sich diese Ereignisse stattfinden. Und zu guter allerletzt und für mich entscheidend war, dass das einer der schönsten Liebesromane ist, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gelesen habe. Also mit einer Eindringlichkeit, einer Hingabe geschrieben und einer Schönheit an Gedanken und Gefühlen, einer Passion, dass ich wirklich immer wieder zurückgeblättert habe und habe manche Passagen, manche Sätze, manche Begegnungen nochmal nachgelesen, weil ich einfach die Intensität und Art und Weise, wie Yael Inokai das schreibt, so wunderschön und so beeindruckend fand. Also es ist wirklich in einem ganz kleinen Buch ganz viel drinne. Ganz toll. Frank darf dazu nichts sagen, weil ihr wisst, Sie wissen, Frank als Mitglied der Jury für den Deutschen Buchpreis darf nichts kommentieren, was aus deutscher Feder geschrieben wurde in diesem Jahr. Aber ich kann sagen, dass wenn ich in sein Gesicht gucke und sein Lächeln sehe und sein zustimmendes Nicken, glaube ich, er fand es auch gut.
Doch, ich fand es unglaublich gut und ich finde, es könnte auch gut in der Gegenwart spielen. Das fand ich eben auch so spannend an dem Buch. Es ist so gar nicht vor Ort. Doch, ich finde, es ist ein sehr gutes Buch und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin ja nur einer von 7 Juroren. Also meine Stimme macht ja nur ein Siebtel aus. Also kann ich vielleicht auch ein Siebtel sagen, dass ich das Buch sehr mag. Und jetzt geht's weiter. Ah nee, du wolltest noch was sagen, Anne.
Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass ich sehr überrascht war. Ich habe wenig erwartet und erhofft und konnte mir nichts vorstellen, aber habe dann, als es zu Ende war, gemerkt, dass es auf jeden Fall jetzt schon auf meine Favoritenliste für die besten Bücher diesen Jahres kommt.
Wow. Was mich noch interessiert, warum lassen wohl größtenteils Frauen diesen Eingriff vornehmen?
Oder warum werden sie überredet, ihn vornehmen zu lassen?
Oder so. Muss ich dann lesen, ne?
Um das, ja, sagte ich ja schon gesagt. Ja, musst du lesen.
Muss ich lesen, sagtest du, genau. Ja.
Genau, sagte ich auch.
Bleibst
schon.
Du auch dabei, ne?
Oh, ich sehe, was du da hast, Sarah.
Ja, Frank. Oh, Novalis? Ja, Novalis. Mitnichten was Neues, was ganz Tolles, und zwar von Penelope Fitzgerald, die wahrscheinlich die meisten durch ihr Buch Die Buchhandlung und auch die Verfilmung, die ich auch wunderschön fand, kennengelernt haben. Ihr letztes Buch, Die blaue Blume, in dem es eben um Friedrich von Hardenberg, also known as Novalis, geht. Und ja, genau, Friedrich von Hardenberg, einer der berühmtesten Vertreter der Frühromantik, 1772 geboren, 1801 schon verstorben, mit 29 Jahren. Und er soll ja wahrscheinlich sich bei Schiller tatsächlich angesteckt haben. Und er hat ihn mit so einer Hingabe gepflegt, also der Novalis, den Schiller, dass er sich da wohl dann an der Schwindsucht angesteckt haben soll. Nun gut, also, es ist Penelope Fitzgeralds letztes Buch, welches 1995 erschienen ist. Und es gilt als Klassiker der Literatur des 20. Jahrhunderts und als das Meisterwerk im Schaffen der Autorin. Es erhielt 1997 als erste nicht-amerikanische Schriftstellerin den National Book Critics Award for Fiction. Und 2015 wurde der Roman in die Auswahlliste der 100 bedeutendsten britischen Romane gewählt. Es ist tatsächlich, hat sie selber gesagt, gar nicht so sehr ein Roman, ein Fast-Roman, hat sie gesagt. Es erzählt die Lebens- und die Liebesgeschichte zwischen dem Friedrich von Hardenberg und seiner blauen Blume, Sophie von Kühn. Das ist das Herz seines Herzens oder auch seine Philosophie, wie er sie nannte. Und Fitzgerald erzählt jetzt in 55 kurzen Kapiteln diese Lebens- und Liebesgeschichte. Und diese kurzen Kapitel sollen die fragmentarische Natur von Hardenbergs eigenen literarischen Werken widerspiegeln. Also ganz interessant, auch stilistisch und formal, wie ich finde. Und ich fange jetzt nicht an, eine kleine Übersicht über die Biografie Hardenbergs zu geben. Ich glaube, das wissen dann entweder viele schon oder lesen es am besten nach. Es ist eine genaue Schilderung einer Zeitepoche. Das finde ich so unglaublich toll daran. Es ist eine Biografie Novalis, sowohl als auch ein Roman. Und natürlich, da gibt es dann so viele tolle Insider, ne? Wenn man dann hört, dass er dann Sophie Söfgen genannt hat oder dass seine Brüder sie zum Beispiel pottenhässlich fanden und überhaupt nicht verstehen konnten, warum sie jetzt diese blaue Blume von ihrem doch sehr hochgeschätzten, sehr gebildeten, belesenen Bruder ist. Oder auch, dass Novalis selber so ein bisschen gehänselt immer wird für sein oder wurde für seine großen Hände und großen Füße. Und Fitzgerald hält sich wirklich ganz, ganz stark an die tatsächliche Biografie. Also sie hat offensichtlich nicht allzu viel dazu erfunden. Und natürlich kommen lauter Weggefährten von Novalis vor, ne? Fichte, Schlegel, Goethe, Schiller, den er eben dann auch pflegt, Tieck zum Beispiel. Also es ist wirklich, ich möchte mir sofort die Hymnen an die Nacht bestellen, habe ich jetzt schon entschieden. Und auch unbedingt Heinrich von Ofterdingen lesen, das habe ich nämlich noch nicht gelesen, wo eben auch die blaue Blume dann vorkommt in dem Werk von Novalis. Es ist ein zauberhaftes Buch von der Fitzgerald. Das macht sie wirklich ganz, ganz toll. Ich bin total beseelt.
Ach, wie schön.
Ja.
So schön, dass du das machst.
Ja.
Ich habe es gerade erst ja entdeckt und ich finde es ganz schön.
Ja,
und
es ist
ewig her, dass ich es gelesen habe und ich mag das so, so.
Wann hat sie das geschrieben?
95. Das ist das letzte Buch wirklich von ihr gewesen. Und das ist ist eine schöne Ausgabe, finde ich, bei Insel für 10 Euro. Man hat wirklich viel davon.
Bevor ich jetzt sage, wann wir das nächste Mal auf Sendung gehen, habe ich noch einen Ostergeschenktipp verbunden mit einem Ausflugtipp. Und zwar es gibt einen neuen Roman um Gabriele Berlotti, den Ermittler von Daniel E. Palü. Und der heißt Mord zur Apfelblüte. Und während Gabriele Berlotti, dieser wahnsinnig sympathische und attraktive Kommissar, der mit italienischen Eltern hat, eine Espresso-Abhängigkeit hat und immer mit seinem glänzenden Cinquecento mit offenem Dach durch die Gegend fährt. Der hat in seinem ersten Fall Mord im Alten Land ja ermittelt im Filz des rechtsnationalen Medienmilieus. Und jetzt wird er zu einer Ermittlung gerufen, wo ein Mann auf ziemlich gruselige, wirklich unappetitlich gruselige Art und Weise in Neuenfelde zu Tode kommt. Und die Spuren führen ihn ganz tief in das Unrechtsregime der DDR. Und Gabriele Berlotti ist einfach ein netter Mann, mit dem man mal gerne einen Rotwein trinken würde und einen großen Teller Pasta essen würde. Und ich finde, das zu Ostern zu verschenken, zusammen mit einem Gutschein für eine Fährfahrt rüber ins alte Land, glaube ich, ist einfach eine gute Idee an Ostern. Lässt sich gut verschenken. Und damit war es das auch schon für heute. Das nächste Mal gehen wir auf Sendung am 1. Mai. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass sie dabei wart und verabschieden uns aus dem Zwergenbüro mit einem schmetternden, enthusiastischen Tschüss!
Tschüss! Tschüss.